Moin, herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Ich begrüße meinen Gast, Florian. Wie geht's dir?
Hello there. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut, danke der Nachfrage. Ja, ich bin natürlich euer Host, Daniel. Und Nico kann heute nicht da sein, weil er sich im Urlaub befindet, in Bulgarien.
Ja, muss einen Berg raufwandern.
Und sehen wir oder hören wir ihn beim nächsten Mal wieder. Wir hoffen natürlich, er hat ganz viel Spaß. Flo hat ihm in der letzten Podcast-Folge natürlich keinen Spaß gewünscht. Passiert manchmal.
So. Ja, das war so rausgerutscht, das nicht. Das wollte ich natürlich nicht.
Also, ja, das ist einfach die Liebe untereinander, nicht
wahr? Ja, genau. Geschwisterliebe nennt man das auch.
Genau. So, Flo, am Samstag ist etwas passiert. Es sind einige Dinge passiert. Und zwar fand der SummerSlam 2024 statt in Cleveland, Ohio, in the United States of America. Also der SummerSlam fand statt und wir blicken auf ein Event zurück, das es sehr in sich hatte. Und bevor wir detailliert in die Matches eingehen, möchte ich von dir wissen, Bewertung von 0 bis 10, wie fandst du den SummerSlam?
Boah, jetzt schon einfach zum Fazit.
Einfach raus.
Okay, ich würde eine 6 von 10 geben.
Krass. Ich gebe eine 9.
Okay, das dachte ich mir schon, dass das hier, es könnte gespalten werden.
Gut, da bin ich mal gespannt, weil ich habe auch online eigentlich nur Positives darüber gelesen. Also, was heißt nur? Natürlich gibt's die Marks, die immer so ein Mist schreiben, aber das ist ja jetzt keine, die sind ja nicht in dieser Wrestling-Bubble. Und ich fand den Pay-Per-View großartig. Und das werden wir jetzt detailliert durchgehen. Und dann bin ich gespannt, welche Kritikpunkte du zu äußern hast. Und wir starten rein. Erstmal Triple H hat die Show eröffnet. Heizt an, die Crowd. Ich glaube 57.000 waren da im Cleveland Browns Stadium. Und danach hat Jelly Roll ein Live-Konzert gegeben. Das war nett. Ich hab's geskippt, weil mich das nicht juckt.
Auch gut, ja. Klassiker.
Der Klassiker. Und dann haben wir sofort mit der Match Real Replay begleitet von Dominic Mysterio kam heraus, um die Women's World Championship Liv Morgan abzunehmen. Die kam auch raus. Und wir haben ein schönes Match gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Dominic Mysterio hat natürlich die größte Rolle gespielt, weil alle im Hinterkopf hatten, was wird passieren. Er wird definitiv ins Match eingreifen. Wer wird vielleicht noch eingreifen vom Judgment Day? Am Ende ist es so gewesen, Rhea Ripley ist ausgerastet, wollte Liv Morgan mit einem Stuhl schlagen. Dominic Mysterio hat sie davon abgehalten. Ist jetzt kein Turn gegen sie gewesen. Und das habe ich auch währenddessen mir gedacht. Das ist noch nicht der Turn, weil Dominic Mysterio will ja sozusagen scheinbar nur Rhea Ripley davon abhalten, disqualifiziert zu werden.
Ja,
was genau passiert dann? Der Ref wird abgelenkt. Dominic Mysterio hat schon einen Stuhl in den Ring geschmissen. Dominic Mysterio lenkt den Referee ab. Liv Morgan verpasst Rhea Ripley ein Oblivion. Cover 1, 2, 3. Ist die Titelverteidigung für Liv Morgan. Was passiert am Ende? Liv Morgan hat es gar nicht realisiert. Dominic Mysterio hilft Liv Morgan auf, gibt ihr einen schönen Schmatzer und damit ist der Turn vollendet. Und Judgment Day. Ja, das wird kein schöner Abend für euch.
Naja, Judgment Day, da wurde einfach eine Frau ausgetauscht, würde ich mal behaupten. Liv Morgan ist jetzt im Judgment Day und Rhea Ripley ist draußen.
Wenn man das so sagen kann. Vielleicht wird es noch eine weitere Spaltung des Judgment Day geben, das vielleicht wir zwei Formen erleben. Da kommen wir aber noch in einem anderen Match drauf zu sprechen. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, was hältst du vom Match? Wie hat's dir gefallen?
Also ich fand's sehr unterhaltsam, das Match. Ich fand's, war ein guter Opener. Und die Story hat man dann perfekt umgesetzt. Also ich fand das richtig geil, wie Liv Morgan das auch geschauspielert hat. So, so ganz überrascht, dass Dominik ihr jetzt aufhilft und sie auch küsst dann. Das war ja kein Schmatzer, das war ja richtig rumgeleckt.
Wir wollen das ja alles PG halten, Florian, deshalb habe ich das einfach so ausgedrückt.
Ja, auf jeden Fall war das sehr schön umgesetzt und war ein super Start in die Show.
Schön. Dann sind wir weitergekommen und es kam das Intercontinental Championship Match, das Florian nicht gesehen hat, weil er um 3:30 Uhr morgens die Show geguckt hat, anscheinend nachgeguckt hat und das Match einfach übersprungen hat, weil es so kurz ging.
Ja, denn ich habe immer, ich skip immer und guck dann, wo dann ungefähr ein Match sein könnte. Ja. Und da war immer Werbung irgendwie und da dachte ich, hä, okay.
Ja, aber dann hast du zu viel geskippt, weil es kam nicht nur das Promo-Segment, nicht nur Werbung, sondern auch ein Backstage-Segment vom Judgment Day, und zwar, dass Damian Priest ausgerastet ist und Finn Bella und JD McDonagh und die anderen gefragt hat, ob sie was davon wussten, dass Dominik gegen Rhea Ripley turnen würde. Die haben es alle verneint. Das heißt, aha, ich sehe es an deinem Blick, du hast anscheinend nicht gesehen, weil du alles geskippt hast. Dann hast du super viel geskippt, weil dann kamen noch die Entrances von Bron Breakker und Sami Zayn. Und das Match ging 5 Minuten 42. Es war ein
Squash. Okay, dann habe ich wirklich 20 Minuten geskippt oder so. Also.
Ja, mindestens eine Viertelstunde auf jeden Fall.
Ach, so. Dann macht das jetzt auch Sinn. Ich dachte Finn Bella, egal, da kommen wir noch später zu. Okay,
gut. Ja, und zwar, Bron Breakker ist unser neuer Intercontinental Champion. Wir haben das alle getippt. Du hast es schon vor Money in the Bank so gesagt, dass er im zweiten Match Sami Zayn den Titel abnehmen wird. Und ich finde das ist gar nicht schlecht, dass es ein Squash war.
Ich finde es halt dumm.
Ja, warte, lass mich das mal
ausreden. Ja. Rede aus, bitte.
Du möchtest Bron Breakker als diesen überkrassen Heel darstellen, der einfach nur alles vermöbelt, was in dem Weg steht. Ich finde, das ist dieser einzige Charakter, den du wirklich legitim ein Squash-Match geben kannst, der einen Champion entthront, der noch legitimer ist. Ich fand es war total richtig, Sami Zayn den Titel abzunehmen, weil Sami Zayn braucht, finde ich, wieder was Neues. Und wenn du jetzt nicht den Trigger mit Bron Breakker drückst, das gilt auch für jemand anderen, der nachher einen Championship gewonnen hat, dann ist es zu spät, dann machst du es nicht. So, das Match, ich fand's. Ja, ich kann es nicht bewerten. Sami Zayn hatte, ich würde sagen, insgesamt eine Minute offensive Phase. Und das war ein Versuch einer Blue Thunder Bomb, und ein verpasster Helluva Kick. Das war's basically. Und Bron Breakker hat ihn sonst zerstört. Obwohl ich es sehr unlogisch finde, dass Sami Zayn Bron Breakker bei Money in the Bank in einer Viertelstunde clean besiegt und jetzt weggesquasht wird.
Ja, das ist mein größter Kritikpunkt. Also, das ist totaler Blödsinn, dass Bron Breakker innerhalb von einem Monat erst eine Viertelstunde gegen Sami Zayn kämpft und dann knapp verliert, kann man so sagen, ne? Und
ja.
Jetzt im zweiten Match hat Sami Zayn gar keine Chance. Also, was ist denn das? Innerhalb von 5 Minuten, vor allem Sami Zayn ist ja jetzt nicht irgendein Name. Der hat vor 1,5 Jahren hat er gegen Roman Reigns eine halbe Stunde gewrestelt.
Ja.
Roman Reigns, der größte oder der mit der längsten Regentschaft, World-Titel-Regentschaft in der modernen Ära. Und da ist das einfach komplett lächerlich, dass der in 5 Minuten weggesquasht wird. Also, das macht ja gar keinen Sinn. Und ja, also das verstehe ich überhaupt nicht. Bron Breakker, stimme ich dir zu, da musst du den Trigger ziehen, ist auch richtig, nur für mich hätte das Match mindestens 12 Minuten sein müssen. Also du hättest ruhig paar Minuten vom Main Event wegnehmen müssen, weil eine halbe Stunde für ein Main Event.
Aber das ist normal. Guck mal auf die letzten PLEs, der Main Event ging immer über eine halbe Stunde von Cody Rhodes. Und ja. Ich finde es okay, dann Zeit von einem Match wegzunehmen, was dir im Endeffekt wahrscheinlich eh nicht mehr viel gegeben hätte. Wenn du jetzt Sami Zayn so richtig starke Phasen gibst, um ihn am Ende verlieren zu lassen, denkt man sich, ja, hätte Bron Breakker ja wegsquashen können. Ich finde das auch vollkommen fein. Ich finde es aber einfach nur unlogisch in der Hinsicht, dass man vor einem Monat was komplett anderes gemacht hat. Vielleicht ist aber auch dieser Gedanke, dass Triple H hat es in einem Interview, glaube ich, gesagt, WWE ist kein Sport, sondern eine TV-Sendung über einen Sport. Und dass man vielleicht diesen Sportgedanken drin hat. So, es kann ja sein, einer verliert clean. Und einen Monat später ist dann der andere einfach viel besser und fegt den beiseite. Vielleicht ist das auch der Hintergedanke gewesen, dass man Matches einfach diesen sportlichen Charakter nicht mal wegnehmen möchte, sondern ihn gerade zuaddieren möchte.
Du meinst so ein bisschen vorhersehbar.
Ja, richtig.
Ja, aber dann, gut. Dann kannst du ihn aber auch innerhalb von einer Minute wegsquashen, ne?
Ja, aber nee, das ist dann ein bisschen übertrieben. Also es ist immer noch jemand, der Gunther, der 666 Tage Champion war und wahrscheinlich der...
Ja, das kommt ja noch oben drauf. Also ja. er hat ja nicht nur vor anderthalb Jahren hatte er nicht gegen Roman Reigns eine halbe Stunde gewrestelt. Der hat auch Gunther den Titel abgenommen vor nicht mal einem halben Jahr.
Ja.
Vor 4 Monaten und jetzt verliert er in 5 Minuten gegen einen Neuling, sage ich jetzt mal, der ein paar Monate jetzt dabei ist. Also das ist schon.
Fuck der Neuling von den Monzegern.
Ja. Ja. Ich nenne es ab. Das ist gut. Ich nenne es von Bracken nur noch Bug.
Perfekt.
Finde ich gut.
Gut. Was glaubst du? Bron Breakker, wird er eine Titelregentschaft haben, an die man sich erinnern kann?
Ja. Der wird die mindestens bis WrestleMania halten. Unser guter Bug.
Was ich bei Sami Zayn glaube, der wird sich langsam jetzt mit Jey Uso zusammentun und dann wird die Bloodline-Fehde bis Survivor Series aufgebaut werden.
Genau. Also vielleicht nimmt man Sami Zayn noch mal raus, ein bisschen, einen Monat vielleicht, und bringt ihn dann nach Bash in Berlin, wenn Jey Uso wieder frei ist.
Ja.
Jey Uso ist ja, der wird jetzt wahrscheinlich in eine andere Fehde involviert sein, die ziemlich offensichtlich scheint.
Ja.
Oh, zu der wir später noch kommen.
Ja, das kann man auch, glaube ich, ganz schnell machen, dass man sagt, wir machen ein Mixed Tag Team Match zwischen Dominic Mysterio, Liv Morgan gegen Rhea Ripley und Jey Uso bei Bash in Berlin. Warum nicht? Weil du brauchst nicht zu viele Titelmatches bei einem B-Pay-Per-View. Es wird ein World Title Match geben, wahrscheinlich ein Midcard Championship Match. Und vielleicht die Women's Championship, whatever, werden wir dann sehen. Ist ja, glaube ich, nur noch 3 Wochen hin, wenn ich mich nicht irre.
Also Gunther wird ein Match haben.
Ja.
Cody Rhodes, weiß ich nicht, vielleicht wieder so ein Tag-Team-Match oder sowas.
Hm.
Der wird wahrscheinlich auftreten, aber jetzt nicht die große Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass er ein World-Titel-Match bekommt.
Nee, das kannst du jetzt auch gar nicht mehr aufbauen in der kurzen Zeit.
Denke ich auch. Und... Oder vielleicht gibt es Solo Sequoia. Ja, reden wir später drüber. Genau.
Gut, wir kommen zum dritten Match. Und zwar ging es um die United States Championship. Unser Champion Logan Paul, der Rey Mysterio damals den Titel abgenommen hat, was wir alle vergessen hatten, weil diese Titelregentschaft so sagenhaft ist, mit ganzen 2 Verteidigungen. In fast 300 Tagen.
Ja, aber der ist ja noch trauriger. Der hat 3 Matches gehabt, 3 Titelmatches insgesamt. Ja. Oder 4.
3.
Ja. Nee, also er hat gewonnen.
Ja, er hat gewonnen. 2 Verteidigung und gegen LA Knight.
Ja, genau. Also 4 Titelmatches.
Ich meine, er hat einfach, oder hat es 2-mal gegen Kevin Owens verteidigt?
Einmal gegen Kevin Owens und dann einmal gegen Kevin Owens und Randy Orton.
Richtig. Weißt du, was mir auffällt bei LA Knight? LA Knight ist immer im Slim Jim Match. Die, weißt du, diese Würstchen-Werbung da, ne?
Ja.
Der ist allein ganz SummerSlam, das war ja eine einzige Dauerwerbesendung. Es gab kein Match, wo irgendwie nicht der Ring mit Werbung vollgeklustert war.
Ja, und ist dir noch aufgefallen, nicht nur Prime ist mittlerweile auf der Ringmatte, ja. Das stört mich gar nicht so, ne? Aber ja. Da ist jetzt auch noch andere Werbung. Ich fühle mich mittlerweile wie beim Boxen.
Ich glaube,
das beim Boxen, oder?
Ja.
Wo alles so geklustert ist.
Aber ich weiß nicht, ob das ein dauerhafter Zustand ist. Es ist ja so, dass Prime für die ganzen Premium-Live-Events Werbepartner ist für die Ringmatte. Ich habe mich da mittlerweile auch dran gewöhnt. Da wird man sich wahrscheinlich auch an die anderen gewöhnen, wenn das mit der Zeit
ja, aber die, sich hält. Waren die nicht irgendwie blau oder sowas?
Nee. Das war einmal, glaube ich, Wheatley American Vodka. Und das war so eine Versicherung, glaube ich. Aber also ich verstehe es ja, wenn du einfach am meisten Profit generieren möchtest und im Endeffekt die Leute gucken sowieso.
Ja, aber also die Werbebanner, die stören mich gar nicht so, muss ich sagen, wenn es jetzt nicht zu grelle Farben sind.
Ja.
Das blende ich aus. Aber wenn dann auch noch die Ringmatte überall zugekleistert ist und dann kommt noch so eine Ansicht von oben, dann sieht das einfach dumm aus.
Ja. Eine Neuerung gab es auch, und zwar hatten einige Refs eine Kamera an ihrem Ohr befestigt. Das fand ich sehr interessant. Und ich fand es eigentlich auch mal eine coole Idee. So, also es ist schon innovativ, kann man machen. Und das gibt dem Zuschauer auf jeden Fall auch die Perspektive, dass man wirklich im Ringgeschehen dabei ist. Fand ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, du fühlst dich dann einfach näher auch den Wrestlern. So, ja. du bist dann einfach mehr drin im Ring und bist nicht einfach so ein Zuschauer von außen, sondern stehst dann im Prinzip einen halben Meter vor dem Wrestler XY und siehst dann, wie dein Move ausführt zum Beispiel.
Ja.
Das ist sehr geil.
So, kommen wir mal zum Match. Sonst haben wir sehr viel drum herum geredet. LA Knight, ich habe es vorhin angeteased.
Nee. Da kam noch was beim Entrance.
Du meinst, dass er mit Logan Pauls Auto reingefahren ist?
Hat Machine Gun Kelly hat sich als Security verkleidet.
Stimmt. Ja, Machine Gun Kelly hat Logan Paul begleitet.
Weil
Logan
Machine Gun Kelly, der wurde doch vor ein paar Jahren von Kevin Owens durch den Tisch gehauen.
Richtig. Durch einen Kommentatorenpult, ne, bei Raw.
Nee, der wurde von der Stage geschmissen.
2019 meinst du, als die Kommentatorenpuls noch auf der Stage waren?
Ich weiß nicht mehr, wann das war.
Das war mit Michael Cole, mit Jonathan Coachman und Renee Young, glaube ich, waren die Kommentatoren damals.
Ja, kann gut sein, ja.
Genau. Also, ich habe es vorhin schon angeteased, dass LA Knight nicht der, dass Brown Breaker nicht der Einzige war, der jetzt mal ein Titelmatch gewinnen musste. Und zwar war das auch LA Knight. Und das fand ich auch cool, das hatte Michael Cole ganz bewusst angesprochen. Michael Cole hat gesagt, mit LA Knight, der hat schon so viel Höhen und Tiefen hier erlebt, aber wenn jetzt nicht der Trigger gezogen wird, dann sieht's echt hart aus. Und man hat den Trigger gezogen. LA Knight ist unser neuer West Champion. Und ich fand das Match sehr gut. Logan Paul ist, also man kann von dem halten, was man will. Der ist einfach ein Naturtalent in dem, was er tut. Alter, hast du diesen Springboard Moonsault gesehen? Der ist einfach vorwärts auf das Seil gesprungen, ist rückwärts auf dem obersten Seil gelandet und hat einfach perfekten Moonsault rausgehauen.
Ja, richtig geil, oder?
Das war richtig. Alter, das hab ich noch nie gesehen. Der Typ ist richtig wild.
Das war richtig geil. Und das Krasse ist, oder nicht das Krasse, ich wette darauf, dass wenn Vince McMahon noch da wäre, der hätte LA Knight verlieren lassen. Der Triple H, der merkt das richtig, wann du den Trigger ziehen musst, wenn es dann zu spät ist. Das hast du zum Beispiel auch in Braun Strowman gesehen, wo der beim SummerSlam vor ein paar Jahren, 2018 glaube ich war
2018,
das.
2018, ja.
Da war der so over und da hat er dann beim SummerSlam verloren, sein World Title Match,
Ja.
Danach war der tot. Also der hat es nie mehr wirklich hoch geschafft, wo die Leute dann dachten, ja, der ist jetzt Main Eventer. Die dachten immer so, ja, der wird unten gehalten, so Upper Midcard, so der legt sich halt dann für die Stars dann halt hin.
Ja.
Und ja, jetzt hast du es halt mit LA Knight geschafft, ihn wirklich als Star zu etablieren, so ein bisschen schon, weil du ihm jetzt mal einen Titel gegeben hast, gegen einen großen Namen. Und ich denke, wenn er es schafft, eine gute Titelregentschaft zu haben, traue ich ihm durchaus zu, weil er ja die Publikumsreaktion bekommt.
Ja.
Dann kann er sich vielleicht noch in höhere Kartregionen etablieren.
Etablieren.
Hab ich doch gesagt?
Nee, du hast etablieren gesagt.
Ja, okay.
LA Knight hat sogar einen Faustschlag von Logan Paul abbekommen, der mit seinen Schlagringen versehen war. Aber dennoch konnte er am Ende den Titel für sich sichern und damit haben wir einen neuen US-Champion. Das ist schon der zweite Titelwechsel am Tag im dritten Championship-Match und wir machen aber weiter damit. Wir gehen zum Women's Championship-Match, zum WWE Women's Championship-Match zwischen Nia Jax und Bayley. Bayley, unsere Women's Championess. Nia Jax, unsere Queen of the Ring, die hat hier einen Titelkampf gesichert beim King and Queen of the Ring Pay-Per-View. Und die hat ja eine Freundin. Und diese Freundin heißt Tiffany Stratton. Und Tiffany Stratton kam einfach mal im Match raus und dachte sich, ich möchte eincashen. Oder? Nein, hat sie am Ende nicht gemacht. Wahrscheinlich war das schon vor dem Match geplant gewesen. Nia Jax verpasst Bayley am Ende. 2 Annihilator. Tiffany Stratton hat nicht eingecashed. Nia Jax ist unsere neue WWE Women's Championess.
Ja. Match war grauenhaft.
Ich fand's okay.
Ja, also es war halt ein Nia Jax-Match. Also Bayley hat es probiert, irgendwie zu retten. Nia Jax hat es total verschissen. Also ich kann ihn nicht im Ring sehen. Also das sieht halt wirklich aus. Also die sieht ja nicht mal irgendwie sportlich aus.
Das sieht halt.
Ja.
Das ist ungefähr so wie die Tons of Funk.
Nee, noch schlimmer. Du siehst ja bei ihr richtige Fettschichten.
Schichten.
Fettschichten.
Ah, dann ist das wie hier so Big Daddy V. Hier wie
ja, die, aber, ja, aber da ist ja irgendwie noch witzig gewesen. Also, weil der halt so übertrieben fett war. Aber sie ist halt so, keine Ahnung. Also sie ist einfach, das wirkt auch nicht wie eine Wrestlerin einfach.
Ja.
Also du kannst ja wie Piper Niven, kannst du ja dick sein und du kannst dich ja wie eine Wrestlerin bewegen, aber die bewegt sich einfach, als wäre sie einfach fett. Und so, ja. So läuft die im Ring halt auch rum und macht auch ihre Moves. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so Absicht ist oder ob die, ich glaube, das ist so ein bisschen beides. So ein bisschen Absicht, aber auch nicht können.
Okay, aber jetzt frage ich dich mal. Was glaubst du denn, wo Nia Jax wäre, wenn sie eine ganz normale Statur hätte?
Nicht. Gut,
nicht,
keine
nicht
Ahnung.
Nicht bei WWE.
Na, wobei.
Die wäre da nicht. Sie kann nichts und sie braucht ein Alleinstellungsmerkmal, das sie auch zu diesem Monster-Heel macht. Weil zu ihrer In-Ring-Persönlichkeit und ihrem In-Ring-Work passt es total, dass du sozusagen sagst, du bist clumsy, also du bist so tollpatschig, also so als wärst du einfach dahin geworfen, aber weil du eben diesen Körperbau hast, kannst du das total verargumentieren, dass du eben trotzdem diese Bedrohung bist.
Ja, also vielleicht wäre sie bei WWE, weil sie ja verwandt mit Rock ist, aber ja, viel mehr sehe ich da auch nicht, nee.
Am Ende finde ich den Ausgang gut. Weil
zur Storyline für die Storyline finde ich es gut.
Ja.
Bailey's Titelregentschaft war unterirdisch. Muss ja.
Der ist weit.
Ja, also, unterirdisch ja. Jetzt nicht, aber ich glaube, du hast einfach direkt oder bei WrestleMania, halt direkt danach hast du halt verpasst oder auch schon davor ein bisschen, finde ich, ja. diesen Charakter zu wechseln von der Heel Bailey zur Facing. Du hast immer noch so das Gefühl, die ist so ein bisschen ja so
abgehoben.
Ja. Die tut so ein bisschen lieb. Aber sie ist es nicht.
Ja.
Also der Charakter gefällt mir gar nicht.
Ich weiß aber nicht, ob es dann, das ist ja auch eigentlich, wäre auch interessant zu wissen, ob es dann die Entscheidung des Creative Teams war, zu sagen, okay, wir finden den gut so und wir können dich auch als Babyface so darstellen. Vielleicht war es aber auch die Entscheidung von Bailey, dass sie sagte, nee, ich fühle mich wohl mit dem Charakter und den kann man auch als Face bringen.
Ja, genau, das kann halt sein. Und ich glaube, sie wollten auf jeden Fall vermeiden, dieses kinderfreundliche Gimmick aus NXT wieder mitzunehmen.
Ja.
Also möglichst viel Abstand weiterhin zu gewinnen, sodass sie als ernsthafte Competitorin dargestellt wird.
Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie es weiter mit Nia Jax und Tiffany Stratton geht. Weil Tiffany Stratton wird irgendwann in den Moment sehen, wenn Nia Jax am verwundbarsten ist und die Titel gegen sie eincashen. Es wird oft angeteased werden und es wird genau diese Kevin Owens-Chris Jericho-Freundschaft entstehen, wo man irgendwie trotz aller Liebe zum anderen kein komplettes Vertrauen in den anderen hat. Und Tiffany Stratton wird irgendwann eincashen. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird noch ein paar Monate dauern, weil so eine Miss Money in the Bank in der Hintern zu haben, ist Gold wert.
Ich finde das auch, ich finde, man sollte es auch machen. Und ich denke, also ist jetzt meine Theorie einfach mal, dass Nia Jax irgendwann Tiffany Stratton attackieren wird und sie dann so sehr verletzt, dass sie aus den Shows geschrieben wird und dann kommt Tiffany Stratton als großer Face zurück mit einem Cash-In und nimmt Nia Jax den Titel ab. Weil ich glaube, Tiffany Stratton, die ist schon sehr beliebt, aufgrund ihres Aussehens und ihrer Athletik.
Ja.
Und die wird, glaube ich, super als Babyface funktionieren. Gegen Nia Jax.
Interessante These. Wir werden sehen, wie es dann weitergehen wird zwischen den beiden. Und damit haben wir schon den dritten Titelwechsel an diesem Abend erlebt.
Das finde ich auch sehr überraschend. Also ich hab einfach nicht auf die ganzen Titelwechsel getippt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass gefühlt alle Titel wechseln. Also 4 von 6 Titel sind ja gewechselt
an diesem Abend. Jetzt von den ersten 4 Matches, welche hattest du denn richtig?
Ich hatte Bron Breakker richtig und ich hatte LA Knight und ich hatte Nia Jax. Nee, warte. Ich habe Bailey getippt. Ich habe Bailey getippt und dachte, dass dann Tiffany Stratton eincasht.
Und bei Liv Morgan und Rhea Ripley hast du Liv Morgan getippt.
Genau.
Ah, okay. Gut. Dann kommen wir zu einem Nicht-Titel-Match und zwar das einzige am Abend und das ist Drew McIntyre gegen CM Punk mit unserem Special Guest Referee Seth Rollins. Und ich weiß nicht, wie es hier geht. Seth Rollins ist so geil. Der ist so lustig. Also, ja. Also die Jugend von euch sagt der Aura. Junge, der Typ ist so lustig. Ich konnte mich nicht aufs Match konzentrieren, weil Seth Rollins immer im Mittelpunkt stand, weil er es einfach kann. So, Drew McIntyre verprügelt CM Punk unterm Ring, also lädt er den sozusagen wie also du weißt, als er den so gegen dieses Ringmetall gehauen hat, ne?
Ja.
Und Seth Rollins So, ja, mach mal. Ach, ich hab's gar nicht gesehen. Ja, legt sich auf die Ringseile. Ah, der hat einfach sein Leben genossen. Ach, ich fand, das war eine großartige Addition zu diesem Match.
Ja, ja, und vor allem, er hat es auch mal beiden gemacht, so.
Ja.
Ah ja, ist ja, mich interessiert es nicht, wenn ihr euch, wenn der eine den anderen so ungefähr tot prügelt.
Ja.
sehr geil.
Im ganzen Match kam es, besonders anfangs bei Drew McIntyre, zu Diskussionen zwischen Rollins und McIntyre. McIntyre hat sich unfair behandelt gefühlt, weil Seth Rollins wollte ja sein Outfit nicht dreckig machen und konnte natürlich nicht so im Ring sliden, wie die krassen Refs das tun, um den Count anzusetzen. Deshalb ist CM Punk auch öfter mal bei Null ausgekickt, ohne dass der Count überhaupt begonnen hat. Aber CM Punk und Seth Rollins hatte auch ihre Probleme. CM Punk hat sich unfair behandelt gefühlt, weil Seth Rollins mal nicht zur Stelle war, als er Drew McIntyre einen GTS verpasst hat.
Ja.
Passiert. CM Punk war dann so wütend, dass er Seth Rollins auch einen GTS verpasst hat.
Er wurde doch vorher irgendwie weggehauen, ne? Der Seth Rollins.
Ja, ich glaube, es gab einen Bump zwischen den dreien. Und Rollins wurde irgendwie verletzt sozusagen und konnte dann erst spät zum Count ansetzen. Rollins hat nämlich ziemlich fair die Counts durchgezogen. Das fand ich auch interessant.
Bis auf den letzten, erstaunlicherweise.
Auch den letzten, ja.
Nee, den letzten, da hat er kurz gezögert. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja, da kommen wir gleich. Und zwar, CM Punk hat dann Rollins auch ein Go-to-Sleep verpasst. Drew McIntyre hat seine Chance gesehen, hat den Claymore gehittet und Rollins hat ein bisschen gebraucht. Und zum Cover
einen Low-Blow gegeben, ne?
Ah ja, erst der Low-Blow, deshalb war CM Punk dann so sozusagen so angeschlagen. Rollins kroch zum Cover, 1, 2, hat er erst noch überlegt, und 3. Und damit gewinnt Drew McIntyre gegen CM Punk.
Aber das Beste hast du ja nicht erwähnt. Also ich fand das Match richtig cool. Ich fand, das war auch das beste Match des Abends. Also von der Match-Story her war das richtig geil. Du hast dieses Freundschaftsband oder was das auch ist.
Ja.
Als Storyline-Aufhänger gehabt, ja. Was dann immer gewechselt ist. Erst hat es McIntyre, dann hat es CM Punk sich geholt, glaube ich. Und dann hat sich Seth Rollins geholt. Und
Weil es im Ring lag und Rollins es aufsammeln wollte.
Genau.
Und das war dann auch der Grund, wieso CM Punk auf Seth Rollins so wütend war.
Ja, weil Seth Rollins gesagt hat, ja, ich habe das jetzt mal hier fürs Match, ne? Und die Referees, die nehmen ja immer die Sachen an sich, die nichts im Match zu tun haben. So persönliche Gegenstände. War natürlich sehr witzig, dass er es um den Arm gemacht hat, so dass halt CM Punk ausrastet anstatt in die Hosentaschen, aber egal. Und du hast halt auch CM Punk nicht schwach dargestellt. Du hast ihn ja im Prinzip McIntyre, oder er hätte McIntyre geschlagen, wenn nicht Seth Rollins down gegangen vorher. Und er hat ja auch nur verloren, dadurch, dass McIntyre ihm Low Blow und dann noch den Claymore verpasst hat. Also du hast Punk gut dargestellt und McIntyre auch noch. Seth Rollins hast du auch nicht wie ein Volltrottel dastehen lassen. Sehr fair. Also für mich war es ein perfektes Match. Das hätte auch ruhig länger gehen können. 17 Minuten. Wenn du 20, 23 Minuten machst, habe ich damit auch gar kein Problem.
Ja, und da ist der klassisches Wrestling-Booking. Der Babyface würde gewinnen, aber der Heel schnappt sich unfair sozusagen den Sieg. Der Heel steht gut da, er hat gewonnen. Das Babyface steht nicht schlechter, weil es hat nicht fair verloren. Ich fand alles daran gut. Ich glaube, wir beide haben sogar falsch getippt, meine ich.
Wir haben beide falsch getippt.
Und Nico hat, glaube ich, auf McIntyre getippt.
Genau. Nico hat auf McIntyre getippt.
Und ich.
Vor allem, du hast diesen Face-Referee mit Seth Rollins.
Ja.
Hast du
hast du auch kurz zögern lassen. Er hat McIntyre in die Augen geguckt und widerwillig dann das, die 3 gezählt.
Ja.
Er war für CM Punk, weil beide Face sind.
Nee, Nein, Flo. Seth Rollins hasst CM Punk und genauso hasst er in der Storyline Drew McIntyre. Er war nicht für CM Punk, er war einfach nur nicht für Drew McIntyre, aber gegen beide.
Ja, okay. Ja,
das vielleicht ist ein gewaltiger Unterschied.
Ja, okay. Aber warum hat er dann gezögert?
Weil er wahrscheinlich angepisst auch gegen McIntyre war, weil McIntyre Rollins die ganze Zeit im Match so verbal angegriffen hat und Rollins einfach nur seinen Job machen wollte und er war dann sozusagen auch mad auf sich selbst oder keine Ahnung was, dass er diesen Job so im Match nicht so gut hinbekommt. Hm. Ich fand das Match sehr gut. Da wird es noch ein paar weitere geben.
Also für mich war das Highlight des Abends. Also das war richtig geil. Also von mir aus können die einen Triple Threat draus machen und dann zu CM Punk gegen Seth Rollins Richtung WrestleMania gehen. Für mich kann das ruhig so weitergehen. Sehr geil. Sehr geile Story.
Gut. Dann war's mit diesem Match. Und wir kommen zum Co-Main Event. Und das fällt mir jetzt auch auf. WWE geht immer mehr in die Richtung, ein wirklichen Co-Main Event einzubauen, also das zweitwichtigste Match am Tag oder in der Nacht. Meist war es ja so, also unter Vince McMahon und ich glaube auch anfangs der Triple H-Zeiten, dass man gesagt hat, okay, wir haben die zwei wichtigsten Matches und wir tun das eine an den Anfang für den Opener und das andere für den Main Event. Ich finde es so aber absolut fein. Ich habe gar kein Problem damit. Weil bei dieser SummerSlam-Card kannst du eh jedes Match überall hinpacken, gefühlt.
Ja, aber ich fand die Match-Reihenfolge dich mal richtig gut. Ja. Also bis auf den Main-Event. Aber ich glaube, das ist einfach nur mein persönliches Ding. Du hast halt für die große Plotline-Story, musst du es in den Main-Event packen, das verstehe ich schon.
Ja.
Und du hast halt den wichtigen Engel am Anfang mit Dominik und Liv Morgan.
Ja.
Dann hast du die letzten 3 großen Matches hast du dann halt am Schluss. Und zwischendrin hast du dann halt noch diese 3 Midcard.
Ja, diese Filler-Matches halt.
Ja, diese Filler-Matches. Gut. Die dann zufälligerweise auch Titelwechsel sind und damit auch sehr bedeutend. Also von daher eigentlich die ganze Card super bedeutend. Überall ist was Wichtiges passiert für die jeweilige Story. Also da kannst du nicht meckern.
Gut, wir kommen zum World Heavyweight Championship Match. Und zwar El Campeón Damian Priest hat seinen Titel aufs Spiel gesetzt gegen unseren King of the Ring Gunther. Diese Storyline ging über 2, lass mich lügen, ich vielleicht 3 Wochen. Und es hat mich trotzdem gecatcht. Und es waren Zweifel da. Ja, also ich habe gesagt, Damian Priest gewinnt. Du hast, glaube ich, auch gesagt, Damian Priest gewinnt.
Boah, aber ich weiß nicht mehr.
Ich bin mir jetzt relativ sicher. Aber.
Ja, stimmt, ich habe es gesagt. Ja, stimmt, ich habe auf
der. Und Nico hat Gunther gesagt. Also, Nico hat, glaube ich, alle Tipps richtig. So.
Leider.
Wir hatten gesehen, wir haben es ganz oft gesehen. Einer aus dem Judgment Day hat immer wieder Kommentare über Damian Priest oder hinter seinem Rücken abgelassen. Da dachte ich dir, ui, ich weiß ja nicht. Aber kommen wir erstmal zum Match. Damian Priest und Gunther haben sich richtig gegeben. Also, die haben sich so hart gegeben, Damian Priest hat einfach mal Gunther so oft auf die Brust gehauen, dass er mal geblutet hat, aus dem Nichts. Gunther hat das auch erst nach 3 Minuten gecheckt, als er sich den Schweiß abgewischt hat und dachte sich so, oh, ich blute ja. Ach du meine Güte, das ist ja was Größeres. Ich fand, das war genau das richtige Match für die beiden. Die hatten eine sehr gute Chemie, gar nicht so leicht für so 2 große und große Powerhouses. Haben sich die ganze Zeit gegeben, war kein technisches Meisterwerk, bis auf das Ende. Das fand ich relativ gut, also diese Submission-Moves am Ende. Und ja, im Match kommt dann plötzlich jemand Angesprochenes vom Judgment Day raus und das ist unser Prinz, Finn Bella. Finn Bella möchte scheinbar Damian Priest anfeuern, dass er ihm zur Titelverteidigung helfen möchte. Jedoch kommt es anders. Damian Priest verpasst Gunther, meine ich, einen South of Heaven Chokeslam, rollt ihn zur Seite, leider in die falsche Richtung. Also, ich sag mal, in-Ring psychologisch sehr unlogisch. Gunther liegt schon relativ an der Seite. Was macht Damian Priest? Rollt ihn noch mehr zur Seite, anstatt in die Mitte. Ref zählt 1, 2. Finn Bella legt Gunthers Bein aufs unterste Seil. Der Ref sieht's, unterbricht den Count. Finn Bella dreht sich weg. Ob's Scham war, ob's Enttäuschung über seine Tat war, ob's dieser finale Schachzug war, den er endlich legen wollte, um Damian Priest es heimzuzahlen. Alles, was sie durchlebt haben nach all den Jahren. Damian Priest hat es aber gar nicht erst mitbekommen. Guckt dann auf die Leinwand, auf die Wiederholung und sieht's und er kann's nicht fassen. Finn Bella huscht ein Lächeln übers Gesicht. Damian Priest kann's immer noch nicht fassen, ist dann außer sich vor Wut, schnappt sich Finn Bella, geht ihn an den Kragen, wortwörtlich. Gunther nutzt die Gunst der Stunde. Nimmt Damian Priest in einen Chokehold. Damian Priest kann noch entkommen. Gunther verpasst Damian Priest eine Powerbomb. Nimmt ihn wieder in den Chokehold. Und Damian Priest wird ausgenockt. Und damit haben wir einen neuen World Heavyweight Champion. Gunther.
Ja, ich vermute mal. Ich vermute, also es ist ja wahrscheinlich, dass Finn Bella, Dominik und JD, vielleicht auch Carlito, alle unter einem Hut stecken und die das für den Abend geplant haben, dass sowohl Rhea Ripley als auch Damian Priest ihre Titel verlieren. Und
Rhea Ripley hat den Titel nicht verloren. Rhea Ripley hat nur das Titelmatch verloren.
Ja.
Ja, du hast gesagt, Rhea Ripley und Damian Priest ihre Titel verlieren. So ist ja. Er nicht. Ja, Rhea Ripley war aber ganz
schön. Ihre Matches. Ihre Titelmatches.
Ja.
Verlieren. Und dass die aus der Bloodline, aus dem Judgment Day geschmissen werden, die haben sich ja immer so aufgetan, so, wir sind die Leader und vielleicht auch so ein bisschen abgehoben, haben die vielleicht ein bisschen gewirkt für die anderen und eigentlich waren die ja immer alle gleichberechtigt am Anfang von einem Jahr noch. Und ich finde, es hat sich auch ein schöner Kreis geschlossen, dass weil vor einem Jahr hat ja Finn Bella den Titel nicht gewonnen, aufgrund dessen, dass Damian Priest kam und eincashen wollte beim SummerSlam. Und jetzt hast du halt umgedreht. Bei
Money in the Bank.
Money in the Bank? Nee, das war SummerSlam. War auch SummerSlam. Die haben, Finn Bella hat auch beim SummerSlam gegen Cody Rhodes. Nee, nicht gegen
Cody Seth Rhodes. Rollins.
Gegen Seth Rollins gekämpft.
Ja?
Ja.
Okay, ja. Red weiter, sorry.
Ja, und von daher kann man den Turn schon verstehen. Vielleicht hat das dann nochmal das Fass. Ja, wobei dieses Segment dann zwischendrin, da haben die dann einfach gelogen. Also ich glaube nicht, dass das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil
es war ein Teaser.
Es war ein sehr schöner Teaser. Also wenn ich es gesehen hätte, wäre es ein schöner Teaser gewesen. Und ja, von daher kann man das so machen. Ich finde, es fühlt sich ein bisschen anorganisch an, dass Gunther jetzt den Titel gewinnt. Ich verstehe das schon, dass man Judgment Day komplett splitten wollte jetzt beim SummerSlam, so dass du in eine neue Richtung gehen kannst. Vielleicht geht auch Damian Priest zusammen mit Rhea Ripley gegen Dominik und Liv Morgan. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht geht auch Damian Priest jetzt direkt gegen Finn Bella.
Und kannst du sehr schön erzählen. Nur Gunther finde ich jetzt ein bisschen zu früh. Ich hätte mir ja lieber gewünscht, dass die Story noch mal einen Monat länger gegangen wäre. Aber es ist jetzt so. Schade eigentlich. Ich mochte Damien Priest tatsächlich als als Titelträger. Ich fand, der hat das ziemlich gut gemacht.
Ja.
Der hat Spaß gemacht. Und hätte ich nie erwartet, dass ich Damien Priest als World Champion so gut finde.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Es schließt sich nicht nur der Kreis von vor einem Jahr, sondern auch damals, als Judgment Day ganz neu war, als Edge Judgment Day gründete mit Rhea Ripley und Damien Priest und es eine Dreierfehde gab zwischen Edge, Rhea Ripley und Damien Priest gegen AJ Styles, Liv Morgan und Finn Bella. Mhm. Und Liv Morgan, AJ Styles und Finn Bella haben geschworen, sie werden den Judgment Day zerstören.
Ja.
Und da merkt man vielleicht einfach...
Vielleicht sind ja Liv Morgan und Finn Bella, weil die haben sich ja auch immer gut verstanden, ne?
Ja.
Die hatten ja auch diese kleinen Backstage-Segmente.
Ja.
Diese kleinen Hints, dass die insgeheim die Strippenzieher sind.
Richtig, richtig, richtig.
Das sind die Strippenzieher, das sind jetzt die neuen Leader vom Judgment Day. Und du, Liv Morgan hat sich um Dominic Mysterio gekümmert und Finn Bella hat sich darum gekümmert, dass JD an der Seite bleibt und die haben noch ein neues Mitglied rekrutiert. Das hat auch Finn Bella gemacht mit Carlito.
Nee, das hat Dominic
Mysterio gemacht. Heißt, dass die wieder...
Das war Dominic Mysterio. Dominic Mysterio hat Carlito eingeführt, weil Carlito gegen LWO gegen Rey Mysterio getan
hat. Stimmt. Aber Finn Bella und JD haben ihn ja ziemlich gut aufgenommen. Das im Gegensatz zu Damien Priest und
Rhea Ripley. Aber Liv Morgan muss noch die PlayStation ersetzen, die sie zerstört hat.
Ja, ich glaube, die kommt jetzt nicht mehr. Das kann nicht sein, dass die immer während War zocken.
Ey, es war so lustig, weil du musst den keine 10 Minuten In-Ring-Promo oder keine Wrestle-Zeit geben. Gib den einfach so ein 30-Sekunden-Segment, drei davon bei Raw und die Zuschauer sympathisieren.
Ist nicht 3 Minuten. 3 Minuten Backstage-Segment, die sind immer zu geil.
Ja, genau. Und die Zuschauer können dann total eine Verbindung, sei es positiv oder negativ, mit denen aufbauen.
Ja, weil sich das echt anfühlt. Das fühlt sich nicht so an wie, die kommen jetzt raus und reden für uns. Das wirkt einfach so, die reden miteinander. Wir hören gar nicht zu.
Ja.
Aber wir sind trotzdem dabei. Und das fühlt sich so geil an. Und du kannst richtig mit den Leuten mitfiebern und du weißt, was die anderen denken, also was sie alle denken. So, wer zu wem eine Beziehung oder wie die Beziehung jeweils zueinander ist. Ich finde das richtig gut. Also ich finde die Judgment Day Story mittlerweile besser als der Großteil der Bloodline Story. Aber ich glaube, da bin ich, ziemlich alleine. Also ich finde, die Bloodline hat den besseren Höhepunkt. Vielleicht kommt der noch beim Judgment Day. Aber so so über die Strecke finde ich Judgment Day einfach besser.
Nee, aber es geht mir genauso. Ich habe bei Raw gerade auch viel mehr Spaß als bei SmackDown. SmackDown bin ich jetzt aber wieder gespannt, weil es sich sondern zwei Titelwechsel gab. Und etwas anderes ist noch passiert. Und das ist ein Main Event gewesen. Und zwar unser Main Event.
Ach so, ich habe auch gar nicht gesagt, wie ich das Match fand.
Ach so, ja, sag mal, Damien Priest gegen Gunther.
Ja, ich hau's noch ganz kurz raus. Es war ein Standard-Gunther-Match. War okay. Ich war jetzt nicht der größte Fan davon. Also wenn Gunther einen Banger raushaut, dann finde ich's gut. War okay.
Gut, bin ich sehr gespannt, was dahingehend weiter passieren wird. Und wir kommen zum Main Event. Und das ist ein Bloodline Rules Match um die Undisputed WWE Championship. Cody Rhodes saß in seinem Truck, nachdem Solo Sikoa rauskam, kam mit seinem Hund raus, hat noch Arn Anderson getroffen. Arn Anderson hat backstage gesagt, keine Sorge, Also wir wissen alle, die werden dich vermöbeln, und zwar zu viert. Aber ich habe Freunde hinter den Kulissen und die werden dir helfen. Cody Rhodes wusste das natürlich. Und das Match hat begonnen. Ich fand das Match absolut okay. Wir wussten alle, was passieren wird. Die Bloodline wird eingreifen. Das war erstmal in Persona von Tangaloa und Tama Tonga. Tangaloa, der Typ mit der Augenklappe, ne? Alter. Ist der wirklich so lost wie ein Pirat? Oder wieso nimmt der Cody Rhodes und haut den anstatt gegen das Turnbuckle einen halben Meter daneben in das Ringseil? Junge, wie lost ist der Typ?
Ja. Keine Ahnung. Kann passieren. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm.
Ja, gut.
War klar, im realen Kampf, ne?
Da kann würde das ja auch passieren.
Ja, eben. Also.
Ja, ich weiß.
Also ich sah jetzt nicht komplett bescheuert aus.
Aber schon.
Mein Gott, kann passieren. Ist jetzt nicht weiter dramatisch. Er hat ihn in die Ringecke, wollte er ihn schieben.
Ja.
Nicht weiter schlimm.
Nachdem die beiden aus der Bloodline, also Solos rechte Hand und der andere Typ da, Cody Rhodes so vermöbelt haben, kam einer zum Safehouse und das war unser guter Kevin Owens. Kevin Owens hat dann erstmal ein bisschen vermöbelt, dann wurde Kevin Owens wieder vermöbelt und da kam Randy Orton. Dann haben Kevin Owens und Randy Orton zusammen vermöbelt, bis dann Jacob Fatu kam. Jacob Fatu hat dann die beiden vermöbelt und Cody Rhodes. War gut. Wer hätte gedacht, dass das so passiert?
Ich war ganz überrascht.
Ja.
Wirklich. Und vor allem Randy Orton und Kevin Owens sind so blöd. Also wirklich blöd.
Ja.
Und die haben die schon vermöbelt, ne? Und dann steht die aber liegen zu lassen und am Ring zu bleiben und ein paar Mal auf die drauf zu treten noch. Nee, die müssen die über die Barrikaden und den Backstage-Bereich rein.
Nee, die haben die gar nicht im Backstage-Bereich gejagt, die haben die durch die Halle gejagt. Ich habe nicht, was heißt Halle, durch das Stadion. Ich habe nicht gesehen, wie die Zuschauer teilweise gar nicht aufs Match mehr geachtet haben, sondern weil Kevin Owens und Randy Orton bei denen waren, haben die das da angeguckt.
Ja, aber ist trotzdem doch dämlich, oder nicht?
Ja, es also, ist absolut
die unlogisch. Wissen doch, dass einen
Jacob Fatu.
Jacob Fatu, danke. Ich habe gerade deinen Namen vergessen. Dass der auch noch irgendwo ist und dass der auch noch kommen wird. Also verstehe ich nicht, keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Am Ende ist es so, ich muss gerade überlegen, dass Cody Rhodes Jacob Fatu. Warte, was ist da passiert? Wie wurde Jacob Fatu ausgeschaltet?
Jacob Fatu wurde er hat sich selber ausgeschaltet. Das fand ich richtig gut an dem Match. Der hat einen Frogsplash durch einen Kommentatorentisch gemacht und hat sich dabei das Knie zerstört. Stimmt. Und konnte nicht mehr aufstehen.
Das richtig war geil. Richtig smart gemacht.
Das war richtig geil. Also das war das absolute Highlight des Matches, als er so getan hat, als hätte er sich irgendwie das Kreuzband oder sowas gerissen und kann nicht mehr aufstehen. Das war richtig geil.
Jetzt fällt mir auch erst einem Opener, hat Rhea Ripley sich ja auch die Schulter ausgekugelt, Storyline-mäßig, und haut einfach ihre Schulter zweimal gegen das Kommentatorenpult, um die wieder einzurenken. Was das war Blödsinn. Richtig gut gemacht. Aber das ist auch total gefährlich, weil die kann sich ja dann bei diesem Spot ja wirklich die Schulter auskugeln.
Also normalerweise ringst du dir die einfach mit dem Arm, also mit der Hand, kannst du die ja wieder reinhauen. Also einfach so ja, hochdrücken.
Aber so geht's drin. Auch. So geht's auch.
Ja, also als ob du da fünfmal gegen den Turnbuckle laufen musst, um die da reinzuhauen.
Na gut. Opener war ja. Das war gut, dass man Jacob Fatu so rausnimmt. Ich hatte auch eigentlich erwartet, dass Jey Uso eingreifen wird für Cody Rhodes, weil Cody Rhodes war derjenige, der Jey Uso zu Raw geholt hat und ihn sozusagen Gefallen getan hat. Jey Uso war aber gar nicht bei der Show. Und am Ende, Cody Rhodes und Solo Sikoa liegen da. Ich glaube, der Ref ist wahrscheinlich auch irgendwie ausgenockt oder so. Und
Nee, ich glaube, nee, das war so.
Ach nee, war Blood and Rules. Was rede ich? War ja no DQ.
Solus Sikoa hat seinen Finisher gezeigt. Und dann kam das Cover 1, 2 und Cody Rhodes ist ausgekickt und Solus Sikoa war komplett verzweifelt, weil er nicht mehr wusste, was er machen soll. Und dann kam Roman Reigns.
Bevor du das sagst, hast du die Parallelen gesehen zum WrestleMania-Match?
Ja.
Roman Reigns also nicht nur die Parallelen, dass Leute rauskommen, keine Ahnung, bla bla bla. Solo Sikoa war bei SummerSlam der Roman Reigns von WrestleMania und Jacob Fatu war beim SummerSlam der Solo Sikoa von WrestleMania. Die hatten genau die gleichen Dinge. Die hauen den Anna mit Finish, also bei seinem Superkick und der Moonsault, zerstörte Cody Rhodes, genau wie Solo Sikoa bei WrestleMania. Dieser Spike, dieser Spinning Solo und die können es nicht fassen, keine Ahnung was. Es war genau das gleiche Szenario.
Ja, das sollte Storyline sein. Es war aber, also ich sag's jetzt mal für mich, 25 Minuten pure Langeweile. So. Und dann kam der Spot mit Jacob Fatu, wo der sich dann am Knie wehgetan hat, Storyline-mäßig. Das fand ich geil. Und also Solo Sikoa, wie du es nennst, Aura, der hat keine. Also der wirkt für mich wie halt so ein Handlanger, so halt wie Batista in den ersten zwei Jahren, keine Ahnung, wie lange das ging. So halt so, der hat gar nichts. Also der hat keine Ausstrahlung. Vielleicht muss der noch ein paar Jahre wachsen, also reifen, damit der irgendeine Ausstrahlung bekommt, aber der hat, finde ich, gar nichts. Wo ich jetzt sage, er ist ein Main-Eventer.
Im Endeffekt ertönt die Musik von Roman Reigns ein bisschen changed Music, also ein bisschen veränderte Musik.
Ja, und das Schlimme ist, diese Musik ist so schlecht. Also, die ersten Töne sind einfach so schlecht, dass die Hälfte der Leute gar nicht gecheckt hat, wer jetzt da kommt. Also ich hab das Gefühl gehabt, die Hälfte rastet aus und die andere Hälfte hat es noch gar nicht gecheckt und die rastet erst 3 Sekunden später aus.
Ja, aber das ist klar beim neuen Theme. Erinner dich an CM Punks Return nach seinem, also 2011 nach Money in the Bank, als wieder returned ist. Niemand hat CM Punk erkannt an seiner neuen Musik. Und wenn dann erst der Name aufleuchtet, ist das ganz normal.
Ja, okay.
Whatever. Roman Reigns kommt.
Ja.
Der hat Aura. Was sagt erst Corey Graves? Corey Graves, ja, der wird bestimmt Cody Rhodes vermöbeln. Derjenige, der ihm bei WrestleMania den Titel abgenommen hat.
Nein, und dann hat
Michael Cole
gesagt, oder er geht auf Solo Sikoa.
Genau.
Weil er der so tut, als wäre er der Tribal Chief und sonst was.
Also im Endeffekt war er allen klar, dass er auf Solo Sikoa angreifen wird. Besonders sein Shirt, vielleicht hast du auch gesehen, OTC, heißt wahrscheinlich Original Tribal Chief.
Ja, das haben wir dann auch direkt in der Postshow gesagt. Ich hab die erste halbe Minute von der Postshow gesehen und da hat dann direkt Dings gesagt, ja, hast du das Shirt gesehen? Wahrscheinlich heißt das Original Tribal Chief.
Ach so, okay.
Also das war jetzt, sehr unoffensichtlich.
Im Endeffekt kommt Roman Reigns in den Ring gestürmt, verpasst Solo Sikoa einen Superman-Punch, verpasst Roman Reigns einen Spear, Roman Reigns Solo Sikoa einen Superman-Punch und verpasst Solo Sikoa einen Spear. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so ein lautes Gebrüll gehört, als wenn Roman Reigns zum Spear angesetzt hat, also als er das gemacht hat. Ich habe noch nie so ein lautes also das war echt krass.
Ja.
Am Ende verpasst Solo Sikoa und Spear. Cody Rhodes, kannst nicht glauben. Also Roman Reigns geht wieder aus dem Ring, Cody Rhodes kann es nicht glauben, verpasst Solo Sikoa noch einen Crossroads. 1, 2, 3, Cody Rhodes verteidigt den Titel. Alles richtig gemacht, Roman Reigns zurück. Bloodline-Fehde kann beginnen. Und jetzt wird SmackDown wieder interessant. Ich gebe dir recht, Raw ist 100-mal interessanter gewesen. Ich genieße jede Sekunde bei Raw, das wird auch so bleiben. Bei SmackDown wird sich jetzt was verändern. Und SmackDown wird es auch wieder besser. Ich bin gespannt.
Und ich habe vorhin, als ich mit dem Bus nach Hause gefahren bin, habe ich ein interessantes Detail in den sozialen Netzwerken entdeckt. Mhm. Das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen. Fällt dir was oder ist dir was aufgefallen, was es in ziemlich vielen Roman Reigns Matches gleich ist oder was da oder ja, stellst du da einen Zusammenhang her? Wahrscheinlich nicht, weil es einem normalen Zuschauer jetzt nicht auffällt, wenn er jetzt nicht explizit darauf achtet. Aber es war der Referee Dan Engler, wenn man das jetzt auf Deutsch ausspricht, oder Engler, oder ich weiß nicht, wie der Typ heißt.
Engler,
genau. Und der war wohl schon bei, oder hat man dann so einen Ausschnitt gesehen, der war in ziemlich vielen Roman Reigns Matches, Titelmatches, und wurde irgendwie immer umgehauen, wurde von Roman Reigns gespeert oder keine Ahnung was.
Ja.
Und der wurde immer ausgenockt, der Typ. Und dann als Roman Reigns jetzt rauskam, da hat er dann so ängstlich geguckt, so, oh nein, bitte nicht.
Geil. Ja, aber das ist dieses unglaublich detaillierte Storytelling. Du hast so oft Easter Eggs, du hast so oft diese ganz kleinen Andeutungen. Du hast Stables, die zerstört werden, weil es vor 3 Jahren angekündigt wurde. Das ist dieses großartige, feinhafte, detaillierte Denken, was man einfach...
Du hast ihn ja nicht explizit in der Storyline, also du erwähnst ihn ja gar nicht in der Storyline.
Ja, das ist es.
Der Referee hat einfach einen eigenen Charakter.
Ja, das ist es. Und das ist großartig.
Ja, das riecht geil.
Das Creative Team um Triple H weiß einfach jede Kleinigkeit zu schätzen.
Ja.
Und die wissen natürlich, das Internet wird das mitbekommen.
Und das Krasse ist, Triple H meinte ja auf der Pressekonferenz, ja, also wenn das passiert, was ich mir vorstelle, dann habt ihr noch gar nichts gesehen.
Ja.
Also das wird noch richtig Kino in den nächsten Jahren. Holy shit. Holy shit. Das wird richtig geil noch.
Ja.
Also jetzt ist das ja schon richtig gut. Vor allem War. Das ist ja richtig geile Serie. Also
ja.
Für mich ist das meine Lieblingsserie ist das momentan. So. Weil es einfach sehr viel Spaß macht. Und die Bloodline-Story eher nicht so. Aber
die kommt jetzt auch ins Rollen. Auf
bessere Zeiten.
Die kommt jetzt auch ins Rollen. Die kommt jetzt auch ins Rollen.
Hoffe ich. Wenn Roman Reigns da ist, da passiert ja auch meist etwas mehr. Ich hoffe, Solo Sikoa lassen die fallen, aber ich glaube eher nicht.
Nein, die werden ihn nicht fallen lassen. Die werden Solo Sikoa zu zweiter zum, sag ich mal, ersten Beschützer runterstufen und ein gewisser The Rock wird zurückkehren. Und es wird Team Roman gegen Team Rock geben.
Denke ich auch. Vielleicht.
Also weißt du, war das dieses Wargames, das hat der Triple H schon angekündigt, dass es wieder Wargames sein wird.
Vielleicht ist sogar Cody Rhodes auf der Seite von Roman Reigns. Die haben ja auch sehr intensiven Blick ausgetauscht nach dem Match.
Kann ich mir auch vorstellen, besonders weil Cody ja wahrscheinlich gegen The Rock fehlen wird. Vielleicht bei
WrestleMania.
Keine Ahnung was. Vielleicht bei WrestleMania, vielleicht wird es aber auch Rock gegen Reigns bei WrestleMania geben.
Sehr cool. Ja. Und ich würde sagen, ich komme einfach mal zum Fazit. Vielleicht hast du es schon gemerkt. Es war für mich
Achterbahn.
Opener fand ich gut. Dann ja, IC-Title-Match fand ich den Squash nicht gut. Ja, LA Knight, dass der gewinnt, fand ich auch gut. Das Match war auch gut.
Ja.
Dann war wieder ein Lowlight mit Nia Jax. Dann mein Highlight der Show, McIntyre gegen Punk mit Seth Rollins, der großartig war. Oder alle drei waren großartig. Ich finde, McIntyre geht irgendwie unter in der Dreierkonstellation. Aber ja, das liegt aber auch einfach nur an Seth Rollins und CM Punk, weil die einfach, die sind einfach fünf Level einfach nochmal über allen anderen.
Ja, das liegt einfach an deren Star Power, an deren Charisma. Ja. Und was ich auch bei CM Punk gemerkt habe, der ist wieder richtig gut in Shape. Der hat richtig abgenommen zum Royal Rumble damals. Hatte der wirklich etwas auf den Hüften. Und der hat mir auch in-ring sehr gut gefallen. Nichts anzupangen.
Ja. Und dann fand ich das World Title Match okay. Okay bis gut. Und der Main Event hat mir halt bis auf die letzten 5 Minuten, wenn wir noch die 5 Minuten nach dem Match dazu nehmen, vielleicht die letzten 10 Minuten haben mir dann gefallen. Halbe Stunde Match hätte es nicht gebraucht. Wenn du es auf maximal 20 Minuten ziehst, bin ich damit fein. Und dann kannst du noch 5 Minuten bei McIntyre gegen Punk und dann noch 5 Minuten bei, was hatte ich gesagt, Braun Breaker gegen Sami Zayn machen und dann bin ich happy. So glaub, ist das dann eine 6 von 10.
Ich glaube, Solo Sikoa wollte den Roman Reigns machen. Von einer halben Stunde Match, 25 Minuten.
Gar nichts.
Ganz genau.
Langweile. Und irgendwie
ja, das Eingriffe. Das fand ich bei Roman Reigns Matches ja nie. Der hat immer Trash-Talk gemacht. Ich hatte nie Langeweile bei Roman Reigns Matches. So, die Dauerwerbesendung SummerSlam ist damit vorbei.
Daniel, dein Fazit?
Ja. Mein Fazit, mir hat die Show sehr gut gefallen. Alles, was passiert ist, hat Sinn ergeben. Ich habe nichts, wo ich sagen kann, boah, also das war echt keine gute Entscheidung.
Warum ist dann eine 9 von 10 und keine 10 von 10?
Vielleicht hat es mich aber emotional nicht so abgeholt. Ich hatte jetzt kein Match, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, wie das jetzt ausgeht, das interessiert mich ja die, da werde ich ja komplett steil gehen.
Ja.
Also, da war es bei WrestleMania anders gut, wir waren auch vor Ort. Aber das hat mir ein bisschen gefehlt. So, wir hatten diese. Das war für mich der zweite WrestleMania. Das war so zweiter Staffelabschluss.
Ja.
Wir
ja.
haben so also, viel. Also, wir haben so viel neue Wendungen, so viel neue Stories, die erzählt werden können. Das fand ich sehr gut.
Du hast richtig gemerkt, das ist die zweitwichtigste Show des Jahres.
Richtig.
Das ist die zweitwichtigste Show des Jahres. Weil da so viel jetzt auf den Kopf gestellt wird, viele Titelwechsel, das Programm wird wieder was ganz anderes werden, aber auch irgendwie gleich. Es geht einfach in eine neue Richtung und das ist richtig gut, dass man das so gut timet und alle wichtigen Fäden auf dem Siedepunkt hat, wo man sagt, ja, das ist eine heiße Story. Also fast alle.
Und natürlich durfte Jelly Roll Austin Theory noch einen Chokeslam verpassen. Alter, Austin Theory, was hat der Typ für eine Sprungkraft, ey?
Ja.
Gut. So, ich bedanke mich bei dir, Flo. Wir haben natürlich diesmal kein Quiz, weil unser Herr W fehlt. Stark, Nico. Vielleicht hört er uns dazu und wir blamen ihn dafür, dass er keine Zeit hat. Aber das ist okay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich. Und dann werden wir auf die Raws und die, oder auf die Raw und die SmackDown zurückblicken, die dann Geschichte sein werden.
Vielleicht machen wir als nächstes auch schon die Preview zu Bash in Berlin. Wenn das jetzt
Ich glaube, es dauert noch ein bisschen.
Wann ist Bash in Berlin? Warte, lass mich kurz nachschauen. Ah, hier, 31.8.
Wie bitte?
31.8. Wir nehmen jetzt am Montag, den 5. auf.
Ah, okay.
Ich denke also, mal, warte, 1, 2, 3.
Oh, also wir fast haben sogar vier
Ausgaben, ja. Vielleicht ja, fahren wir dann so am 17., 18. machen wir dann nochmal eine Folge, wo wir dann auf die zwei Wochen zurückblicken, die jetzt kommen, ja, zur Hälfte und dann nochmal zu Bash in Berlin. Ich denke, das sollte dann passen. Jo.
Gut, Flo, ich bedanke mich bei dir um den regen Austausch.
Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ich, oder? Mir macht es immer wieder Spaß. Ja, ich verabschiede mich und euch noch einen schönen Tag, wenn der noch etwas länger geht. Hier geht er schon unter. Und tschüss.
Macht's gut. Viel Spaß beim Outro. Ciao, ciao.